Wenn ich auf die Uhr gucke, dann fühle ich mich ein bisschen gehetzt. Aber das passt nicht zu dem Thema, sondern das Thema ist ja quasi eine Liebeserklärung an Gott, dass wir ihn genießen sollen. Den Kerngedanken habe ich mal so zusammengefasst. Gott liebt es, wenn wir seine Nähe suchen. Dafür brauchen wir keinen besonderen Grund. Und wir müssen dafür auch nichts leisten. Wir dürfen einfach so zu ihm kommen und uns an seiner Gegenwart erfreuen. Und Gott, der schenkt uns dann einen inneren Frieden, der selbst dann bestehen bleibt, wenn alles um uns herum den Bach hinuntergeht. Diese Predigt, die ist speziell für dich. Ich habe sie speziell für dich geschrieben. Fruideo, genieße Gott. Schlagt mit mir bitte eure Bibel auf in der Apostelgeschichte und dort im 17. Kapitel, also Apostelgeschichte 17, und dort lesen wir die Verse 27 und den Anfang von 28. Apostelgeschichte 17, 27 und 28, auch hier vorne steht der Text. Mit allem, was Gott tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Was wird in diesem Text darüber ausgesagt, was Gott wichtig ist? Alles, was Gott hier auf der Erde getan hat und tut, das macht er, damit wir uns für ihn interessieren, weil er möchte, dass wir ihn suchen und dass wir ihn finden, dass wir in Kontakt mit ihm kommen, um mit ihm zu leben. Er möchte, dass wir uns von seiner Gegenwart durchdringen lassen und dass wir diese auch genießen können. Von Anfang an war das seine Absicht mit uns Menschen, dass wir seine Gegenwart spüren und dass wir uns darin wohlfühlen, dass wir gerne mit ihm Zeit verbringen und dass wir uns an seiner Schöpfung erfreuen. Gerade in dieser Woche im Bibelgespräch auf der Dienstagseite stand das auch. Da hieß es, Anbetung beginnt mit Staunen über die Wunderwerke Gottes in der Schöpfung. Staunen darüber, dass jeder Mensch ein Gedanke Gottes ist. Wow, du bist ein Gedanke Gottes. Seine Gegenwart ist das Wichtigste und Größte, was wir in unserem Leben finden können. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder diese Sehnsucht in sich spürt, weil Gott uns einfach so geschaffen hat, weil es am Anfang ganz selbstverständlich so gewesen ist, vor dem Sündenfall. Durch diesen Riss in der Menschheitsgeschichte haben wir uns eigenmächtig von Gott entfernt. Und dadurch haben wir unser eigentliches Zuhause verloren. Und dieses Vakuum ist uns mal mehr und mal weniger bewusst. Bei manchem ist diese Sehnsucht und dieses Bewusstsein unter einem Berg von Stress, von Zeitnot, von Alltagsanforderungen verschüttet. Dadurch wird dieses Gefühl übertönt und betäubt. Aber wenn wir mal konzentriert in uns hineinhorchen, dann werden wir diese Sehnsucht in uns finden. Und wenn wir dem Raum geben, dann wird uns das zu Gott führen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du hörst, dass du Gott genießen sollst und kannst. Vielleicht denkst du, dass sich das irgendwie nicht gehört. Vielleicht spürst du in dir so ein Pflichtbewusstsein, das dir vermittelt, genießen, das klingt doch irgendwie nach unterlassenen Pflichten. Und dann kann das doch irgendwie nicht richtig sein. Schauen wir doch mal darauf, wie Gott es selbst gemacht hat. Geht er immer nur seiner Pflicht nach oder genießt er auch mal? Und da finden wir schon ganz vorne in der Bibel eine Antwort darauf. Was wird uns da berichtet von Gott, wie er mit jedem einzelnen Tag der Schöpfung umgegangen ist? Da heißt es, Gott sah es an und freute sich, denn es gefiel ihm. Gott hat also nicht nur am siebten Tag geruht, sondern an jedem Tag hat er innegehalten und sich an dem erfreut, was er gemacht hat. So viel Zeit muss einfach da sein. Den Menschen hat er in den Garten Eden gesetzt. Weißt du eigentlich, was Eden heißt? In der Bibel lohnt es sich immer danach zu fragen, was diese Begriffe, was die Namen eigentlich bedeuten. Denn die sind oft sehr vielsagend. Eden, da gibt es ganz viele verschiedene Übersetzungen. Ich habe mir herausgesucht, Haus der Freude oder Heimat der Freude. Das heißt doch, da wo Gott den Menschen hinstellt, da soll Freude zu Hause sein. Die Pflicht und im Schweiße deines Angesichts, die kam erst nach dem Sündenfall. Das haben wir uns selbst so eingebrockt. Gottes Absicht ist aber, uns ein Zuhause zu schenken, ein Zuhause der Freude. Und dorthin möchte er uns, dich und mich, wieder zurückführen. Und er will einen neuen Anfang mit uns machen. Wenn wir ihn lassen, sind wir nun selbst so ein Garten, in dem er wohnt und den er bebaut, damit wir so werden, wie er sich das ursprünglich vorgestellt hat. Damit andere in uns sehen können, wie gut es Gott mit uns meint. Wie gut er es macht, wenn wir ihn, den Baumeister des Lebens, wirken lassen. Das alles ist so, wenn wir uns dafür entscheiden, so ein Garten zu sein. Bei der Gegenüberstellung von Pflichtbewusstsein auf der einen Seite und Gottes Gegenwart auf der anderen, da muss ich an die Geschichte von Maria und Martha denken. Da trifft hier beides knallhart aufeinander. Und was sagt Jesus dazu? Er sagt, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und du machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Maria hatte einfach nur die Nähe zu Jesus gesucht und seine Gegenwart genossen. Und Jesus sagt, dass sie es richtig gemacht hat. Er nennt es sogar der bessere Teil. Gegenwart ist ein schönes deutsches Wort. Es hat einen christlichen Hintergrund und leitet sich ab von der Gegenüberwartende. Es ist Gott, der gegenüber wartet, der auf dich wartet. Und es bedeutet ihm viel Zeit mit dir zu verbringen. Vielleicht war es ungesprochen auch das, was Jesus zu Martha sagen wollte. Martha, ich habe gegenüber gewartet, hab dich vermisst in unserer Runde. Ich dachte, wir genießen Zeit zusammen. Du warst so am Machen und Tun. Glaubst du etwa, ich bin gekommen, um dir zur Last zu fallen? Du warst so beschäftigt und wir hier, wir haben dich alle vermisst. An anderer Stelle sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und weiter, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, so trägt er reiche Frucht. Ist das ein Arbeitsauftrag oder ist das ein Bild für Nähe? Was muss denn die Rebe tun, um Frucht zu bringen? Muss sie sich anstrengen? Nein, sie muss einfach dranbleiben. Sie muss einfach in der Nähe bleiben. Und dann bekommt sie Kraft und bringt viel Frucht. Wenn Jesus das anders sehen würde, dann hätte er doch sagen müssen, ich bin das Reck und ihr seid die Turner. Oder ich bin das Rad und ihr seid die Hamster. Aber nein, das hat er nicht gesagt, sondern wir gehören zusammen wie Weinstock und Rebe. Vieles in deinem Leben beruht auf Leistung, aber nicht die Beziehung zu ihm. Eine ganz wichtige Botschaft des Glaubens ist, dass es überhaupt nicht auf deine Anstrengung ankommt, sondern auf seine. Es ist vollbracht. Es ist wirklich alles vollbracht, damit du bei deinem Gott Ruhe finden kannst. Es ist kaum zu glauben, wie schwer wir uns damit tun, das anzunehmen. Doch Jesus hat schon alles getan. Wenn du daran zweifelst, dass Jesus alles getan hat, dann mach doch mal einen Vorschlag, was Gott noch tun müsste, damit du das endlich begreifen kannst und annehmen kannst, dass du gerettet bist, wenn du bei Jesus bist. Fest steht, er will dir deine Last nehmen, auch die Last frommer Produktivität. Hör auf damit, alles richtig machen zu wollen. Genieß doch Gott einfach mal. Von ihm sind wir zur Freiheit berufen. Und das, wie uns die Bibel ganz ausdrücklich sagt, durch Gnade. Also nicht durch eigene moralische Leistung, nicht durch Anstrengung, nicht durch Höchstleistung, nicht durch Verpflichtungen, sondern alles ist geschenkt. Das ist die Botschaft, die gleichzeitig so schön und ungewöhnlich ist, dass die Menschen sie gar nicht richtig kapieren und fassen können. Die Menschen sind zwar irgendwann mal aus Ägypten herausgekommen, aber Ägypten ist nicht aus ihnen herausgekommen, weil sie glauben, das kann doch nicht wahr sein. Etwas, was so kostbar und so schön ist, das kann doch nicht kostenlos sein. Das muss ich mir doch irgendwie verdienen. Das muss doch irgendwie erarbeitet werden, so wie wir auch in Ägypten für unser Essen geschuftet haben. Aber bei Gott ist es gerade umgekehrt. Was von Gott kommt, ist immer kostenlos, ist immer geschenkt. Wenn es irgendwie mit Verpflichtungen, mit Auflagen, mit Lasten oder gar Moral verbunden wäre, dann hätten wir allen Grund, uns in Acht zu nehmen. Was von Gott kommt, kann nicht verdient werden, es ist immer geschenkt. Eine große Entspannung und eine herrliche Freiheit. Dazu gehört ein Wort aus Galater 5, Vers 13, wo es einfach heißt, ihr seid zur Freiheit berufen. Das meint, weil es im Galaterbrief steht, von der Textumgebung her, vor allem frei sein von Moralgesetzen, frei sein von sittlicher Leistung, keine Opfer bringen, in dem Sinne, dass wir durch Opfer irgendwas erreichen können bei Gott. Keine frommen Pflichten und keine Selbsterlösung, sondern totale Freiheit als geschenkte Freiheit. Wenn das kein Grund zur Entspannung und zur Freude ist, dann weiß ich nicht, was uns sonst erfreuen könnte. Evangelium heißt doch frohe Botschaft oder Botschaft der Freude. Wenn wir aber nur pflichtbewusst und nüchtern herumlaufen, dann verkörpern wir das nicht, dann wirken wir freudlos. Wie passt so etwas zu einer Botschaft der Freude? Wie ansteckend ist das, wenn wir verbergen, wofür uns Gott eigentlich geschaffen hat? Stell dir vor, ein Kollege animiert dich, mit deinem Partner mal wieder ein Wochenende in Venedig zu verbringen. Dazu war der Kinder wegen oder aufgrund mancher anderer Anforderungen schon lange keine Gelegenheit mehr, so unbeschwert Zeit zu zweit miteinander zu verbringen. Wenn du das dann deinem Partner vorschlägst und der dich fragt, sag mal, wie kommst du denn plötzlich da drauf? Und du dann sagst, ja, das muss wohl mal wieder sein und mein Kollege meint das auch, dass das mal wieder dran wäre, dann klingt das so nach einem Pflichtbewusstsein, das irgendwie erfüllt werden soll, dass ich mir vorstellen kann, dass der Funke nicht wirklich auf deinen Partner überspringt. Wie anders wäre es, wenn dein Partner spürt, wie gern du Zeit mit ihm verbringen möchtest und wie sehr du dich darüber freust, wenn dazu Gelegenheit ist. Dann müsste es noch nicht mal Venedig sein. Dann ist der Schauplatz sowas von zweitrangig. Das kann dann eine Frittenbude sein oder eine Pension in Castrop-Rauxel. Ganz egal. Hauptsache, ihr beiden seid zusammen. Und so ist das auch mit Gott. Du bist ihm immer willkommen, zu jeder Zeit. Und an jedem Ort, ob du fröhlich bist oder traurig, entspannt oder wütend, ob du gerade frisch gebadet hast oder ob du verschwitzt vom Sport kommst, ob gerade alles paletti ist in deinem Leben oder dir die Sorgen über den Kopf wachsen, wenn du mit ihm Zeit zu zweit verbringen möchtest, dann ist er für dich da und er freut sich darüber, dass du seine Nähe suchst. Und dabei schaut er nicht auf die Uhr, so nach dem Motto, der Nächste bitte. Er hat alle Zeit der Welt und er widmet sie dir, wenn du das möchtest. Du kannst allem entfliehen, was dich nervt, was dich belastet oder bedrängt. Spring und du landest in seinen liebevollen Armen. Er fängt dich auf, ganz sicher. Das ist etwas, das du erfassen sollst oder besser noch, das soll dich erfassen. Er hält dich und dein Leben in seiner Hand. Genieß das. Schon eine Hand von unserem Herrn ist stark genug, die ganze Welt zu halten. Und sie ist zart genug, dir eine Träne aus dem Gesicht zu wischen. Du kannst ganz ohne Absicht zu ihm kommen. Es ist sogar gut, wenn du mal ganz ohne Absicht zu deinem Gott kommst. Wie findest du das, wenn jemand immer nur dann zu dir kommt, wenn er etwas von dir möchte? Das ist auf Dauer nicht wirklich befriedigend. Irgendwann fühlst du dich womöglich ausgenutzt, weil das irgendwie eine schräge Beziehung ist. Oft entstehen die schönsten Begegnungen ungeplant. Man sagt ja auch, wer ein Gespräch vorbereitet, der verhindert es. Das soll jetzt nicht heißen, dass du dich auf ein Gespräch mit Gott nicht vorbereiten sollst. Was ich sagen will, ist, dass es nicht immer so sein muss. Fühl dich frei, zu ihm zu gehen, ob du vorbereitet bist oder nicht. Dann hast du mich richtig verstanden. Sonst stehst du dir womöglich selbst im Weg und denkst andauernd, dass gerade kein guter Zeitpunkt ist, dich an Gott zu wenden. Resultat wäre dann, dass eure Kontakte weniger und weniger werden. Und das wäre eindeutig die falsche Richtung. Es gibt ausschließlich geeignete Momente, mit Gott in Verbindung zu treten. Und wenn du mal das Gefühl hast, dass es anders wäre, dann mach dir das bitte bewusst. Gott möchte in jedem Moment deines Lebens bei dir sein. Jetzt sagst du vielleicht, tut er doch, er sieht doch alles. Warum soll ich denn auf ihn zugehen und ihm davon erzählen? Ich kann mir vorstellen, dass seine Antwort lauten würde, weil ich viel lieber von dir selber hören möchte, was du erlebst und was du dabei empfindest. Dein subjektives Empfinden liegt mir viel mehr im Herzen als das, was ich objektiv beobachten kann. Die letzten lauen Sommerabende, die schönen Momente mit dem oder der Liebsten, die Zeiten, in denen man einfach nur da sitzt und die Gedanken schweifen lässt. Nicht, um dadurch wieder fit zu werden für neue Taten und für neue Aufgaben, sondern absichtslos, zweckfrei, einfach nur so. Diese Art des Genießens, diese Art des Zusammenseins, das hat ganz viel mit Gott zu tun. Frui Deo, non uti Deo, das heißt, Gott zu genießen und ihn nicht zu gebrauchen. Einfach an Gott zu glauben, einfach ihm zu vertrauen, einfach Gott zu lieben. Dieser Satz erinnert uns daran, worin all unser Genießen des Lebens seine Wurzel hat. Nämlich daran, dass wir unser Leben als ein unglaubliches Geschenk aus Gottes Hand verstehen. Ein wunderbares Geschenk, das es zu genießen und das es zu schützen gilt. Und das steht uns allen offen, wenn wir nur still sind, da sind, bei uns sind, in Gottes Nähe, dann wird deine Seele von Freude durchgekitzelt. Dann genießt du Gott, dann lässt du dich von Gott lieben und so blüht seine Liebe in dir auf. Und die Bibel ist voll davon, dass es uns gut gehen soll, dass wir uns freuen sollen. Hier mal eine kleine Auswahl. Nehemia 8, Vers 10. Die Freude an Gott ist eure Stärke. Psalm 16, Vers 11. Gerichtet an Gott. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben hinführt. Und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Sprüche 17, Vers 22. Ein fröhlicher Mensch lebt gesund. Wer aber ständig niedergeschlagen ist, wird krank und kraftlos. Johannes 10, Vers 10. Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben. Und zwar ein gutes, volles, glückliches Leben. Philipper 3, Vers 1. Was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil wir zum Herrn gehören. Ich werde nicht müde, euch das immer und immer wieder zu sagen. Weiß ich doch, dass es euch Gewissheit gibt. Und noch etwas weiter hinten beim Philipperbrief. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid, und noch einmal sage ich, freut euch. Da ist sie wieder, diese Verbindung mit dem Herrn verbunden sein, das ist so wichtig. Isaac Newton hat gesagt, wir müssen das Evangelium nicht lesen, wie ein Notar ein Testament liest, sondern so, wie es der rechtmäßige Erbe liest. Er sagt sich bei jedem Satz voller Freude und Jubel, das ist für mich, das ist alles für mich. Freut euch mit mir und erbt auch. Dann ist unsere Freude, unsere gemeinsame Freude vollkommen. Geteilte Freude ist bekanntlich doppelte Freude. Und wie schade, wenn der Freude was im Wege steht, womöglich man selbst. Beim Gleichnis vom verlorenen Sohn möchte sich der ältere Bruder nicht freuen, dass der Jüngere wieder da ist. Obwohl der Vater ihn auffordert, sich mit ihm zu freuen, kommt er dem nicht nach, sondern er bleibt lieber in seiner Schmollecke. Noch nicht mal das Mastkalb kann ihn locken, und so bringt er sich um jeden Genuss. Und noch schlimmer als das, er beschämt den Vater mit seinem Verhalten. In Lukas 15 sind ja noch mehr Gleichnisse zu finden, wo es um Verlorenes geht, verlorene Schafe und verlorene Münzen, und die jeweils nach dem Wiederfinden mit der Aufforderung, freut euch mit mir, enden. Und auch in unserem Bibelstudienheft stand Ende Mai ein Satz dazu, die Freude Gottes nicht teilen zu können, bedeutet jedoch, ihn nicht zu verstehen und ihm entfremdet zu werden. Das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Und übrigens, der jüngere Bruder im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der wollte mit Pflicht sein Fehlverhalten wieder gut machen. Als Tagelöhner wollte er arbeiten, aber der Vater, der hatte etwas Besseres für ihn. In dem Sohn, tief drin, da hat sich wieder Ägypten ausgebreitet, die Unfreiheit. Doch der Vater schenkt ihm das Gegenteil, die Freiheit. Ein anderer Gedanke: Gott hat so viele schöne Dinge geschaffen, und ich frage mich, wie muss er sich dabei fühlen, wenn wir achtlos daran vorbeigehen? Auch hier besteht die Gefahr einer Entfremdung. Wenn wir den ganzen Tag nur vor irgendwelchen Bildschirmen hocken und gar nichts mehr mitbekommen von der Natur, dann geht das auch gegen unsere eigene Natur und damit letztendlich auch gegen unseren Schöpfer. Dann fehlt uns das natürliche Umfeld und es fehlt uns der Genuss daran, den Gott für uns dort hineingelegt hat. Gott hat dir und mir auch eine Gemeinde geschenkt, weil wir Gemeinschaft brauchen und darauf ausgelegt sind. Für mich ist meine Gemeinde, also ihr seid jetzt gemeint, ein riesengroßer Schatz. Wenn ich irgendwo anders predige, versuche ich immer noch hinterher hierher zu kommen, einfach, ja, weil ich euch nicht missen möchte, noch eine Woche länger auf euch warten möchte, muss, weil ich ja einfach gerne mit euch zusammen bin und mich interessiere, was ihr erlebt, was ihr denkt. Und auch die weltweite Gemeinde wird mir immer wichtiger. Meine Kinder, die düsen ziemlich viel gerade in der Welt herum und dabei bin ich völlig entspannt. Und einer der Gründe dafür, warum ich da so entspannt sein kann, ist mir erst neulich bewusst geworden. Ich weiß immer irgendjemanden in der Nähe meiner Kinder. Meine Älteste ist gerade in Chile, das ist ziemlich weit weg. Aber wenn es da ein Problem gibt, dann wüsste ich, nicht weit von ihr weg ist auch ein Adventist, und auch wenn ich den nicht kenne, ich könnte ihn anrufen und um Hilfe bitten und ich bin mir sicher, er würde es tun. Und das finde ich einfach nur sensationell schön. Auch egal, wo es mich mal auf die Welt hin verschlägt, ich treffe auf Geschwister, die mich freundlich aufnehmen werden, davon bin ich überzeugt, und mit denen ich mich auch spontan verbunden fühlen kann. Nun kann es aber auch Geschwister geben, die dir ein Dorn im Auge sind, mit denen du schlecht klarkommst, wegen denen du womöglich seltener in die Gemeinde kommst oder sogar auf das Abendmahl verzichtest, weil sich da eine Unvergebenheit in dir breit macht, die du nicht los wirst. Ob das nun Leute in der Gemeinde sind oder anderswo, da habe ich einen Rat für dich. Sieh die Menschen nicht an, wie sie sind, sondern mach dir bewusst, wie sie durch und in Jesus werden können. Das wirft ein ganz anderes Licht auf sie. Und es macht es dir deutlich einfacher, mit ihnen auszukommen. Und ein weiterer Rat könnte sein, mach dir bewusst, dass du selber auch Fehler machst und Gott sie dir alle vergibt. Das ist doch auch entspannend. John Ortberg hat gesagt, Gott hat uns nicht dazu geschaffen, dass wir durchs Leben gehen und verzweifelt versuchen, Fehler zu vermeiden. Manchmal haben wir das nicht ausreichend verstanden, was die Bibel uns eigentlich sagen will. Dass Christsein einfach nicht nur bedeutet, ich tue jetzt eine ganze Reihe böser Dinge nicht mehr. Früher, wenn jemand zum Glauben kam, hat er vielleicht ein solches Zeugnis gegeben und gesagt, nun bin ich bei Jesus, ich rauche nicht mehr und ich trinke nicht mehr und ich tue dies nicht mehr und ich tue das nicht mehr. Und dann kam da eine sehr, sehr lange Liste lauter Dinge, die er nicht mehr tun möchte. Und wir waren alle sehr beeindruckt, was dieser Mann doch vorher für ein erfülltes Leben gehabt hat. Und wovon er sich alles abgewandt hat. Aber manchmal kommt so ein bisschen die Frage auf, ja, was macht er denn jetzt den ganzen Tag? Dabei ist doch Jesus Nachfolge durch und durch eine aktive Sache und keine passive. Die Menschen wissen selbst, dass sie in Sünde leben. Das müssen wir ihnen nicht noch sagen, sondern das Gegenteil. Wie geht denn ein Leben mit Gott? Das ist doch die spannende Frage. Wie geht also ein Leben mit Gott? Auch die Antwort auf diese Frage finden wir in der Bibel. Sehr oft heißt es, er wandelte mit Gott. Zum Beispiel bei Henoch wird diese Formulierung verwendet. Aber was bedeutet denn das? Er wandelte mit Gott. Glaube bedeutet, sich auf den Weg zu machen. Und Glaube bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein. Durch das Leben in die Richtung, die uns Gott zeigt und in die er uns beruft. Manche denken oder dachten, Gott würde uns einige Wege ersparen. So nach dem Motto, wenn wir an Gott glauben und seine Kinder sind und so bestimmte Dinge tun, die er von uns will, dann erspart er uns bestimmt Wege. So der Gedanke. So, lieber Gott, kannst du uns das nicht ersparen? Und seine Antwort, die lautet, nö. Glaube bedeutet nicht, dass ich euch Wege erspare, sondern Glaube bedeutet, dass ihr euch auf den Weg macht, den ich euch zeige, und ihr mich mitnehmt. Gott ist nicht der, der allen Kram aus dem Weg räumt, der Steine aus dem Weg schafft, die Wege erspart. Wir könnten uns selbst manchen Weg ersparen, wenn wir auf Gott hören würden. Aber das ist eine ganz andere Sache. Aber Gott ist immer jemand, der mit uns diese Wege gehen möchte. Diese ganz normalen Wege. So oft in schwierigen Situationen des Lebens, da schreien Leute zu Gott, hol mich hier raus. Und Gott sagt, ey du, bring mich doch da rein. Ich will, dass du da bist an dieser Stelle, auf diesem Weg. Bring mich da rein, dann können wir zusammen etwas bewegen. Dadurch, dass Gott immer mit dir geht, ist dort, wo du hingehst, automatisch Reich Gottes. Und Reich Gottes besteht aus Gerechtigkeit, aus Friede und Freude im Heiligen Geist. Das klingt doch ziemlich attraktiv, oder? Und so wirst du auch ansteckend und zeigst anderen, wie man Gott genießen kann. Wenn man einen Rosengarten besucht und eine Weile sich darin aufhält, dann haftet einem hinterher so ein lieblicher Duft von Rosen an. In der Gemeinde sind wir, seid ihr, die Rosen. Und wer bei uns zu Besuch war, der soll auch so ein bisschen Duft mitnehmen. Ich wünsche mir, dass es hier so ist. Gott sieht dich an wie eine Blume und er möchte dir so viel schenken. Zum Beispiel einen Ort der Zuflucht. Da wird in Psalm 57, Vers 2, da wird das so schön ausgedrückt, da wendet sich der Psalmschreiber an Gott und sagt, bei dir suche ich Zuflucht, bei dir bin ich geborgen wie ein Küken, das sich unter die Flügel seiner Mutter flüchtet, bis das Unwetter vorbeigezogen ist. Unwetter wird es auch weiterhin in deinem Leben geben. Gott verspricht keine Verschonung von Krisen, sondern er verspricht und gibt Geborgenheit. Ernst Ferstel sagt, ein erfülltes Leben ist keine Folge der Erfüllung aller Wünsche. Es ist die Frucht eines mit Liebe erfüllten Herzens. Das ist ein weiteres Geschenk, ein mit Liebe erfülltes Herz. Das übertrifft doch alle materiellen Wünsche. Er will dir Gutes zusprechen, dich segnen. 2. Timotheus 1. Darum bitte ich dich, lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Du hast sie bekommen, als ich dir segnend die Hände auflegte. Denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und er lässt dich die Kraft der zukünftigen Welt spüren. Das wird uns in Hebräer 6 und in vielen anderen Bibeltexten versprochen. Im Psalm 85 heißt es, Liebe und Wahrheit haben sich verbündet. Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Stell dir das mal bildlich vor. Und Johannes 1, Verse 16 und 17. Aus seinem göttlichen Reichtum hatte er uns immer und immer wieder mit seiner grenzenlosen Liebe beschenkt. Durch Mose gab uns Gott das Gesetz mit seinen Forderungen, aber durch Jesus Christus schenkte er uns seine vergebende Liebe und Treue. Die Forderungen, die ich als Aufforderung verstehe, sind durch vergebene Liebe und Treue abgelöst. Das Wort Tora wird in der Bibel mit Gesetz übersetzt, was eigentlich schade ist, denn man kann es ebenbürtig auch mit Unterweisung übersetzen. Und das meint die Unterweisung zu einem besseren Leben. Die Worte Amen und Halleluja, die haben es in die deutsche Übersetzung geschafft. Tora leider nicht, und so bleibt dieser zweite Aspekt ein bisschen im Hintergrund. Und wir brauchen auch keine Angst mehr zu haben, das steht ganz deutlich im ersten Johannesbrief. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist diese Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Merkst du, wie viel diese Texte mit dir zu tun haben? Was in der Bibel steht, steht nicht vorrangig da, weil es irgendwann mal passiert ist und wir davon erfahren sollen, wie es damals war. Sondern es steht da, damit es auch Tag für Tag heute passiert, in deinem Leben und sich auswirkt und fortsetzt. Und das tut es, wenn ich mich diesem herrlichen Gott öffne, wenn ich Zeit mit ihm verbringe, wenn ich ihn in mein Leben lasse, wenn ich ihn genieße und das, was er mit mir vorhat, wenn ich dem Raum gebe. Mein großer Wunsch ist, dass alles das passiert und eintritt, was Gott für mich geplant hat. Und das ist auch mein Wunsch für dich. Was kann es denn Besseres geben, als wenn das passiert, was Gott mit dir plant? An Gott glauben heißt, alles von Gott zu empfangen. Die Existenz, das Geld, den Erfolg, die Grenzen, auch das Leid, die Rettung, einfach alles. Und so sagt Jesus ganz deutlich, wenn du dich auf Gott konzentrierst, dann kommt er in deinen Alltag. Wenn du Gott erleben willst, dann muss Gott der Mittelpunkt deines Lebens sein und der Höhepunkt deines Tages. Wende dich Gott zu und göttliches Glück macht sich in deinem Leben breit. Schon im Alten Testament verwendet Gott diesen Begriff für göttliches Glück, Shalom. Und er sagt, das ist das, was ich dir schenken möchte. Das ist Lebensniveau, das auch ohne Geld funktioniert. Das ist Liebe, die auch ohne Bedingungen wertvoll ist und stark. Shalom, das ist Frieden und meint tiefe innere Befriedigung, tiefes inneres Glück. Da kann alles den Bach heruntergehen, aber dieses Glück bleibt. Wende dich Gott zu, genieße seine Gegenwart und göttliches Glück macht sich in deinem Leben breit. Shabbat Shalom. Amen.